Deutschlandfunk Interview.
Wir haben kein Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabeproblem. Das ist die Haltung der FDP. Im nächsten Haushalt wird an vielen Stellen gespart werden. Zum Beispiel wurde die Kindergrundsicherung wieder beerdigt. Gleichzeitig will Christian Lindner, der Finanzminister, die Bürger aber auch bei den Steuern um mehrere Milliarden entlasten. Andere sagen, wir haben durchaus ein Einnahmenproblem, nämlich unter anderem in der Hinsicht, dass die wirklich Reichen, neuesten Analysen zufolge, ihr Vermögen massiv steigern konnten. Umfragen zufolge fänden über 60% der Menschen in Deutschland eine Vermögenssteuer eine gute Idee, aber es gibt natürlich unter anderem von FDP oder Wirtschaftsvertretern auch eine Reihe von Gegenargumenten. Wir wollen jetzt also sprechen über die Steuerpolitik der Ampel, die Steuergerechtigkeit in Deutschland mit Fabio De Masi, gerade für das Bündnis Sarah Wagenknecht ins Europaparlament gewählt. Und bis 2021 war er Bundestagsabgeordneter, damals aber noch für die Linke. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schulz.
Fangen wir vielleicht mal nicht bei den Milliardären oder den Superreichen an, sondern bei der breiten Bevölkerung. Christian Lindner hat im Haushaltsstreit ja dafür gesorgt, dass massiv gespart wird. Gleichzeitig will er die Menschen steuerlich entlasten, insgesamt um über 20 Milliarden Euro in den kommenden Jahren. Wie er sagt, um die Inflation auszugleichen. Gehen Sie damit?
Naja, es wäre durchaus angezeigt, mittlere und geringe Einkommen zu entlasten, damit auch mehr Kaufkraft entsteht. Aber wenn man dann gleichzeitig eben auf die Schuldenbremse pocht und öffentliche Investitionen zurückfährt, dann natürlich hier jetzt geringere Einnahmen hat, dann führt das ja dazu, dass man woanders wieder die Ausgaben beschränken muss. Und in der jetzigen Situation, wo die deutsche Wirtschaft in einer Krise steckt, ist das dann eben eher zweifelhaft. Zusätzlich muss man natürlich bedenken, dass jetzt bei der sogenannten kalten Progression, wo die Steuersätze nach hinten verschoben werden, also dass man zum Beispiel die Spitzensteuer etwas später greifen lässt, das entlastet vor allem erstmal die Besserverdiener. Man kann das machen. Ich bin da nicht prinzipiell dagegen, weil ich finde auch, man kann sicherlich darüber diskutieren, ob der Spitzensteuersatz etwas später greifen muss, dafür dann aber auch höher liegt bei den wirklich Superreichen, aber das in der jetzigen Situation zu machen und dann gleichzeitig drauf zu pochen, dass woanders die Ausgaben gekürzt werden, das ergibt einfach keinen Sinn.
Aber ich verstehe Sie jetzt auch so, in der jetzigen Situation sind dann vielleicht Steuergeschenke oder Entlastungen für die Inflation nicht angezeigt, aber Ihre Partei pocht doch auch immer darauf, dass gerade die Kaufkraft der Menschen erhöht werden müsste. Da müssten Sie doch in dem Fall an der Seite von Christian Lindner stehen.
Naja, man muss dann eben dafür sorgen, dass die wirklich Superreichen auch angemessen besteuert werden, weil dann kann man sich das leisten, wenn man eben gleichzeitig, wie die Ampelkoalition, an der Schuldenbremse festhält und eben nicht über Kredite auch in unsere Infrastruktur investieren will, dann muss man sich ja entscheiden, wenn ich eben an einer bestimmten Stelle entlaste, habe ich weniger Geld. Und wenn ich nicht in diesen Konflikt kommen will, muss ich dann wirklich bei den super, super Reichen, über die wir ja gleich noch sprechen werden, dem auch entsprechend herangehen.
Genau, auf die Superreichen kommen wir gleich nochmal. Ich wollte nochmal ganz kurz bei dieser Abwägung bleiben. Christian Lindner sagt ja immer, Deutschland hat kein Einnahmen, sondern ein Ausgabenproblem, vor allem bei den Sozialleistungen. Da schien mir Ihre Partei noch so ein bisschen schwer zu verorten. Also da hat man auch von Sarah Wagenknecht, aber auch zum Beispiel von Thomas Geisel, dem ehemaligen SPD-Politiker, immer mal sehr kritische Töne in Richtung Bürgergeldempfänger gehört, auch mit Blick auf Sozialleistungen für Geflüchtete. Heißt das auch, dass BSW findet, die Sozialleistungen sind ein Ausgabenproblem?
Nein, wir sagen nicht, die Sozialleistungen sind grundsätzlich ein Ausgabenproblem. Was wir sagen, was ja auch völlig normal ist, dass wir natürlich bei Sozialleistungen auch bestimmte Mitwirkungspflichten haben und wir sagen eben nicht, dass das Bürgergeld irgendein Problem in Deutschland löst. Es ist natürlich so, dass es gibt Menschen, die sind in einer Situation, wo sie kein eigenes Einkommen erzielen können. Und es wäre fatal, wenn wir die ins absolute Nichts fallen lassen. Das ist ja vollkommen klar. Das wäre übrigens auch wirtschaftlich fatal, weil ja dann die Kaufkraft noch stärker einbrechen würde. Aber natürlich müssen wir auch darüber diskutieren, wie wir das Ganze ausgestalten. Und wir sagen zum Beispiel, wir wollen eine Arbeitslosenversicherung, die länger greift, sodass ältere Beschäftigte gar nicht erst in die Situation kommen, wenn sie sehr lange eingezahlt haben, dass sie in dieses Bürgergeld abgleiten. Gleichzeitig haben wir nur gesagt, und darauf bezieht sich dann Ihre Frage wahrscheinlich, dass es natürlich gerade bei Jüngeren auch bestimmte Mitwirkungspflichten gibt, dass man eben auch gucken muss, dass man Angebote
schafft. Also schon härtere Sanktionen dann auch. Das ist ja doch ein interessanter Wandel weg von der Linkspartei sozusagen.
Nein. Es gibt ja Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die ganz klar sagen, das Existenzminimum muss gewährleistet werden. Also da geht ja gar nicht so viel mehr, sondern der entscheidende Punkt ist, dass wir eben Angebote machen und nicht, so wie ich das von früher kenne, ich hatte mal einen Hausmeister im Haus, der sollte dann irgendwie in den Schreibmaschinenkurs geschickt werden. Der hatte aber ganz andere Fähigkeiten. Da ist eine riesen Vermittlerindustrie entstanden, auch damals im Zuge der Hartz-IV-Reform, wo Geld damit verdient wurde, Leute in irgendwelche sinnlosen Maßnahmen teilweise zu schicken. Das lehnen wir natürlich ab. Und wir haben immer gesagt, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass vor allem die Zumutbarkeitskriterien ein Problem waren. Also, dass man gezwungen wurde, schlecht entlohnte Jobs anzunehmen, was das Lohngefüge nach unten gezogen hat, unter der Androhung von Sanktionen. Wir sagen aber auch, dass wir natürlich darüber sprechen müssen, ob zum Beispiel das Bürgergeld, ob es da nicht auch Mitwirkungspflichten gibt bei Jüngeren, auf die wir pochen müssen, damit es auch ein Gerechtigkeitsempfinden in der Bevölkerung gibt. Und ein weiterer Punkt, den wir kritisiert haben, ist eben, dass es durchaus das Modell Bürgergeld plus Schwarzarbeit gibt. Das hängt aber damit zusammen, dass die Löhne zu gering sind und deswegen müssen wir eben auch über die Erhöhung der Mindestlöhne sprechen, die völlig unzureichend stattgefunden hat.
Gut, wir haben uns jetzt auch verabredet, um über die zu sprechen, die finanziell auf der ganz anderen Seite stehen, also am allerbesten dastehen. Da gab es diese Woche, ich habe es angesprochen, einen neuen globalen Vermögensreport, wonach vor allem die Superreichen, die Multimillionäre und Milliardäre eben auch in Deutschland ihr Vermögen am stärksten steigern konnten. Kurze Antwort vielleicht, warum ist das so? Das wirkt ja erstmal kontraintuitiv, wenn die Wirtschaft in der Krise steckt, dass dann die großen Unternehmerfamilien ihr Vermögen steigern.
Nun, weil die großen Unternehmerfamilien, vor allem ging es hier bei diesem Vermögensreport um jene, die große Finanzanlagen haben. Und diese Finanzanlagen sind ja nicht zwingend in Deutschland investiert. Die sind in der ganzen Welt investiert. Und es gibt eben auch in der Krise immer noch Unternehmen, die gut verdienen. Also es kommt ja immer darauf an, wo ihre Märkte sind. Die sind ja auch nicht alle zwingend in Deutschland, gerade bei exportorientierten Unternehmen. Und diese Superreichen, also da geht es ja wirklich um Leute, die Nettovermögen im Milliardenbereich haben oder eben über 100 Millionen US-Dollar zum Beispiel an Nettovermögen. Und das sind ja wirklich Leute, die haben ihr Vermögen eben sehr stark in Finanztitel investiert und sind weniger stark von den realwirtschaftlichen Problemen in Deutschland betroffen.
Das hat jetzt auch die Debatte um eine Vermögenssteuer diese Woche noch mal so ein bisschen befeuert, kommt immer mal wieder, wo dann aber auch viele sagen, warum immer über neue Steuern oder Wiedereinführung von Steuern reden, wenn Deutschland doch schon ein absolutes Höchststeuerland ist. Was entgegnen Sie da?
Naja, erstmal ist ja die Frage, neue Steuern für wen? Also wir haben zum Beispiel jetzt erlebt, dass die Mehrwertsteuern wieder angehoben wurden, die vor allem überwiegend die kleinen Leute zahlen, weil eben eine Kassiererin, wenn die ihr Einkommen in den Supermarkt trägt, die hat einen sehr viel höheren Anteil ihres Einkommens, den sie ausgibt im Supermarkt.
Na gut, die wurden, muss man fairerweise sagen, die wurden nicht erhöht, nicht so, sondern die wurden wieder raufgesetzt nach dieser...
Natürlich ist es... eine berechtigte Frage, ob man das machen sollte, wenn man in einer Wirtschaftskrise steckt, nach einem Energiepreisschock, dass man vor allem die kleinen Einkommen stärker belastet. Weil ein Multimillionär, der schneidet sich ja jetzt nicht öfters die Haare oder kauft jetzt mehr Brot, wenn er mehr auf dem Konto hat. Deswegen sind eben von den Mehrwertsteuern vor allem die kleinen Leute betroffen. Und hier reden wir ja gar nicht über neue Steuern, sondern wir haben ja viel eher die Situation. Und das zeigt ja diese neue Studie, dass gerade in Deutschland eben die wirklich Superreichen, also die Multimillionäre und Milliardäre, die sind seit Jahren eben unzureichend von der Besteuerung betroffen. Deswegen finde ich es immer witzig und putzig, wie sich dann manche Leute in der Politik immer zum Anwalt derjenigen aufspielen, die wirklich am wenigsten Sorgen und Probleme in Deutschland haben und über auch große wirtschaftliche und politische Macht dadurch verfügen. Ist ja auch kein Zufall, dass es die größten Unternehmer Familien sind über Jahrzehnte in Deutschland, also teilweise noch aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs stammt, die eben sehr hohe Vermögen vererben. Und das erzeugt wirtschaftliche und politische Macht, was man nicht zuletzt auch daran sieht, dass dann eben auch entsprechende Parteispenden zum Beispiel fließen.
Nun haben Sie selber gesagt, die ganz Reichen, die haben ihr Vermögen dann auch häufig in Finanzplätzen im Ausland irgendwo angelegt. Aus der FDP hat man jetzt zu dieser Vermögenssteuerdebatte unter anderem vom Justizminister gehört, das sei auch deshalb keine gute Idee, weil einfach total schwierig umsetzbar, also weil die Erhebung der Vermögenswerte schon so aufwendig und teuer ist, wahrscheinlich umso mehr, wenn sie im Ausland liegen, dass dann am Ende gar nichts dabei rumkommt. Dann hätte man doch auch nichts gewonnen, oder?
Nein, das ist nicht so. Also erstens ist es so, es gibt ja verschiedene Konzepte. Es gibt einmal eine Debatte, wie ich sie 2020 angestoßen hatte, während der Corona-Zeit über eine Vermögensabgabe, wie wir sie schon mal hatten, unter Konrad Adenauer, also den sogenannten Lastenausgleich. Und da würde man mit einer Stichtagsregelung sehen, wie hoch ist das Vermögen, der Bewertungsaufwand würde dann quasi einmal anfallen.
Aber der ist ja trotzdem hoch. Das hat man jetzt bei dem ganzen Hickhack um die Grundsteuer schon gesehen, wie das die Leute in den Wahnsinn getrieben hat.
Dazu komme ich gleich. Also den hätte man einmal und dann hätte man zum Beispiel, sagen wir jetzt über die nächsten 20 Jahre, mit einer rückwirkenden Stichtagsregelung würde man das erheben. Und damals hatten wir gesagt, eine relativ moderate Vermögensabgabe ab 2 Millionen Euro Nettovermögen, damals war ich ja noch in einer anderen Partei, das hätte ungefähr 20 Milliarden Euro jährlich gebracht und da hätte man wirklich also sehr gering besteuert, weil man hätte zwar eine 10%ige Abgabe erhoben, aber über 20 Jahre. Das heißt, man hat häufig so 0,1% oder so Steuersätze im Jahr gehabt und da ging es wirklich darum, dass man mit einer relativ moderaten Abgabe doch sehr hohe Erträge erzielen konnte. Und dann gibt es eine permanente Vermögenssteuer. Da hat man natürlich einen häufigeren Bewertungsaufwand. Und für beide Modelle gibt es Studien, zum Beispiel des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, die sagen, bei einer dauerhaften Vermögenssteuer wären wir da mittlerweile bei Erhebungskosten, also gemessen an dem, was man dann einnimmt, zwischen 7 und 9%, meine ich, in den letzten Studien. Also das ist alles machbar. Das gibt es ja auch übrigens im Ausland. Also wir sind ja gerade ein Land, das im Vergleich mit den USA, mit Japan, mit anderen eben viel weniger Vermögen auch besteuert. Und wir haben ja auch die ganzen Bewertungsverfahren aus der Erbschaftssteuer. Und auch dort haben wir eine riesige Privilegierung. Sehen Sie, wir haben bei der Erbschaftssteuer eine Situation, dass wenn Sie ein kleines Mehrfamilienhaus besitzen, dann werden Sie besteuert. Wenn Sie aber über 300 Wohnungen haben, sind Sie ein privilegiertes Wohnungsunternehmen und werden nicht besteuert. Das haben damals übrigens die Grünen im Bundesrat mit durchgesetzt. Das ist tatsächlich fatal.
Aber genau diese Frage, wer wird wie behandelt, das ist ja auch immer so ein Gegenargument, dass es eben schwer ist, so eine Vermögenssteuer oder einmalige Vermögensabgabe treffsicher zu machen. Also, dass man schnell die Leute trifft, die man vielleicht gar nicht treffen will, ne? Die 40 Jahre in ihrem Haus in Berlin leben, das mittlerweile dann mehrere Millionen wert ist, aber die gar nicht die finanziellen Mittel haben oder vielleicht der Bauer mit seinen super wertvollen Landmaschinen. Dafür wurde doch bisher auch noch keine Lösung gefunden, oder?
Doch, absolut, weil man muss einfach sagen, und darum geht es ja auch in der internationalen Debatte, die jetzt zum Beispiel geführt wird, um eine internationale Vermögensbesteuerung, unter anderem von der brasilianischen Regierung, dass man sich wirklich auf die Superreichen konzentriert. Also wir reden da über Leute zum Beispiel mit Nettovermögen von über 100 Millionen Euro jetzt in dieser internationalen Debatte. Also das sind ja nicht, ist ja nicht Oma mit einem Häuschen am Stadtrand. Das ist ja völlig absurd. Zudem müssen wir auch bedenken, es geht ja immer um das Nettovermögen. Das heißt, wenn Sie einen Kredit haben zum Beispiel, der auf eine Immobilie läuft, dann wird das erstmal abgezogen. Und man kann ja mit auch großen Freibeträgen operieren. Also wir haben damals gesagt, noch als ich bei der Linken war, bei der Vermögensabgabe, Betriebsvermögen nehmen wir aus bis zu 5 Millionen Euro. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel, mal ein Rechenbeispiel, wenn Sie über ein Nettovermögen, also abzüglich Schulden von 7 Millionen Euro verfügt haben, 5, sagen wir mal, aus dem Betrieb und 2 Millionen noch, das eben nicht Betriebsvermögen ist, also Finanzvermögen oder sonstiges, dann wären Sie sozusagen gar nicht unter die Steuer, unter die Abgabe gefallen. Überhaupt nicht, sondern erst wenn Sie 7,1 hätten, dann wären Sie nur auf diese 100.000 Euro, die da drüber liegen, die werden dann mit 10% besteuert werden. Das wären dann 10.000 Euro gewesen auf 20 Jahre. So, da können Sie sich ausrechnen, um welche Beträge es geht. Also insofern ist das eine Phantomdebatte, die meistens von jenen geführt wird. Die schicken dann immer die Oma oder so vor, weil die wirklich Superreichen nicht zur Verantwortung gezogen werden.
Sie sprechen ja jetzt immer die konkreten Forderungen der Linkspartei an, zu der Sie nicht mehr gehören. Was ich mich immer frage, wenn Ihnen die Wiedereinsetzung der Vermögenssteuer so wichtig ist, also dem Bündnis Sarah Wagenknecht, dann frage ich mich, warum erklärt dann Ihre Partei ständig die anderen zum größten Feind wie die Grünen, die ja eigentlich auch für eine Vermögenssteuer sind, oder schießt massiv gegen die Linkspartei? Also warum diskreditieren Sie genau die, mit denen man das noch am ehesten umsetzen könnte?
Na, wir diskreditieren ja niemand. Also die Linke ist ja mittlerweile politisch irrelevante Kraft. Wir haben da auch politische Unterschiede, auf die wir auch hingewiesen haben, im Bereich mit der Migrationspolitik und anderen Bereichen. Aber es ist natürlich so, dass ich mich einfach auf die Konzepte beziehe, die ich selbst erarbeitet habe. Und die sind ja auch nicht falsch, nur in dem Moment, wo ich einer anderen Partei angehöre. Was die Grünen angeht, das sollte man dazu wissen. Also die Grünen haben sich aus der Opposition heraus damals gegen die Vermögensabgabe gestellt. Und das waren Herr Kretschmann und Herr Habeck, der damals noch Minister in Schleswig-Holstein waren, die mit dafür gesorgt haben, dass ein Kompromiss bei der Erbschaftssteuer mit durchgegangen ist, der dazu führt, dass man mit über 300 Wohneinheiten, die man besitzt, besteuert wird, aber mit einem kleinen Mehrfamilienhaus. Ja, das müssen Sie die Grünen fragen, warum sie sich in diesen Fragen dann immer auch auf die Seiten der Superreichen schlagen, ob die dann irgendwas in ihrem Programm fordern, was sie jedes Mal aber ablehnen, wenn die Stunde der Wahrheit schlägt, ist halt eine Frage der politischen Glaubwürdigkeit.
Das machen wir beim nächsten Mal. Hier müssen wir einen Punkt setzen. Ganz herzlichen Dank, Fabio De Masi.
Sehr gerne.